zugegeben, es fällt mir momentan schwer, auf die neuesten Meldungen zu gucken. Es kann einem schwindelig und flau werden. Kriege, Wirtschaftskrisen, Klimawandel und jede Menge verstörte Autokraten erschweren es uns, also zumindest mir, glücklich zu sein. Und dann kommt noch die Jahreszeit hinzu. Das ist jetzt das geringere Problem, aber der November setzt mir doch arg zu. Ich bin ein Sommerkind. Gehen wir in uns und betrachten uns quasi auf der Mikroebene, könnten wir uns vielleicht vom Gefühl der Ohnmacht befreien. Denn Glück ist zwar abhängig von äußeren Faktoren, wir haben es aber auch selbst in der Hand, dem Glück ein wenig nachzuhelfen. Und wann würde es sich besser anbieten, in sich zu gehen und sich seiner Glücksmöglichkeiten zu besinnen, als in der Weihnachtszeit? Und wer wäre besser geeignet, mir bei der Beantwortung der Glücksfrage zu helfen, als eine Expertin für positive Psychologie? Vor allem auch dann, wenn sie so quicklebendig rüberkommt wie Dorothee Salchow. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Ich bin Wolfgang Schmitz. Hallo Dorothee, ich grüße dich und ich gehe davon aus, dass du glücklich bist, heute dabei zu sein.
Wenn ich so anmoderiert werde, hallo Wolfgang, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, gut. Dann sind schon mal die Basis ist gelegt, kann man so sagen. Im Ernst, würdest du dich als glücklichen Menschen bezeichnen?
Das ist gleich zu Beginn eine der tiefsten Fragen, glaube ich, die wir uns so stellen können mit all dem, was dranhängt. Und um sie zu beantworten, ja, ich kann von mir sagen, dass ich glücklich bin. Und es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie ich Glück für mich vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren auch ein bisschen redefiniert habe und das vielleicht nicht als eine statische Linie sehe, sondern vielmehr auch als eine Lebenskurve. Und ja, da bin ich glücklich.
Ist denn Glück dann so eine Art generelle Lebenseinstellung oder überkommt uns dieses Gefühl und macht sich dann wieder aus dem Staub? Also hat eher so eine punktuelle Wirkung?
Es gibt unterschiedliche Wege, wie wir uns dem Glück nähern können oder unterschiedliche Perspektiven, wie wir auf das Glück schauen können. Und eine, die du eben angesprochen hast, ist vielleicht dieser Teil des hedonistischen oder hedonischen Glücks, also dieses kurze Vergnügen oder diese Freude. Und wenn du mich fragst, ist das eher eine kurze Geschichte, dann wissen wir, dass zum Beispiel positive Emotionen, also die Emotionen, die angenehm für uns sind, dass die eher flüchtig sind. Man könnte sie mit Seifenblasen vergleichen, während das, was auf uns einprasselt, vielleicht auch negativ, du hast schon Dinge angesprochen, wie äußere Umstände, du hast, glaube ich, gesagt, verstörte Autokraten und ich würde auch sagen verstörende Autokraten, die hinterlassen einen wesentlich tieferen Eindruck. Das sind vielleicht eher die Golfbälle. Also von daher, wenn wir so auf das Glück schauen, dann ist dieses Glück eher flüchtig. Und es gilt dann vielleicht, den Augenmerk da noch stärker draufzulegen, während die negativen Emotionen einen tieferen Eindruck hinterlassen bei uns. Das hat evolutionsbiologische und evolutionspsychologische Gründe. Die Vorfahren, die eher nach dem geschaut haben, was nicht in Ordnung war, vor dem man sich in Acht nehmen mussten, die haben eher überlebt, weil sie einfach mehr das Augenmerk auf die Gefahren hatten.
Kann man davon sprechen, dass es hierzulande rund oder gut 80 Millionen verschiedene Varianten von Glück gibt? Oder gibt es da bestimmte Parameter dann doch halt, wie du schon so leicht angedeutet hast, die feststehen?
Genau. Ich würde sagen, in der Interpretation gibt es unglaublich viele verschiedene Definitionen von Glück. Und wenn wir über Glück sprechen, dann können wir dem Glück sozusagen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und die sind für uns alle, auch für uns 80 Millionen Deutsche und alle Menschen auf der Welt, relativ ähnlich nach allem, was wir aus der Forschung wissen. Das heißt, wir können unterschiedliche Definitionen davon haben oder vielleicht auch wissen, dass uns unterschiedliche Dinge glücklich machen. Die Parameter, die sich darüber spannen, sind für uns alle relativ ähnlich.
Jetzt was ganz Persönliches zu dir. Du bist Rechtsanwältin. Die übliche Frage, die dir wahrscheinlich zum ersten Mal begegnet. Wie kommt eine Rechtsanwältin? Man hat ja so ein bestimmtes Bild von Rechtsanwälten. Die sind so dröge ein bisschen. Ne? Und wie kommst du als Anwältin dazu, ein Glückscoach zu werden oder eine Glückscoachin?
Ja, oder auch eine Glücksausbilderin sozusagen. das war wahrscheinlich meine eigene Suche nach dem Glück. Und ich habe gemerkt, dass vielleicht in der Kurzfassung, dass ich in dem, was ich als Anwältin bin, kann und habe, vielleicht nicht alles von dem in die Welt trage, was ich noch bin, kann und habe. Und ich habe mich, ich glaube, zu Beginn etwas unbewusst auf den Weg und auf die Suche gemacht danach, wie kann ich denn das, was in mir noch ist und von dem ich vielleicht so ein bisschen das Gefühl habe, das könnte in der Welt etwas bewegen, noch mehr nach draußen bringen. Und dann bin ich über unterschiedliche Ausbildungen, ich habe zunächst mal eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht, weil ich dachte, das passt auch gut in den Anwältinnenberuf, habe ich gemerkt, oh, da gibt's ja noch Dinge, über die wir sprechen können, so etwas wie Emotionen oder Gefühle und auch Bedürfnisse. Das hat mich dann interessiert. Und ich bin dann über 2-3 Umwege an die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie gekommen, wo ich tatsächlich eine Ausbildung zur systemischen Coach gemacht habe. Das hast du eben schon angesprochen. Und Dinge erfahren durfte über mich. Und da kommen wir zu diesen Parametern, nach denen du auch gefragt hast. Nämlich, was sind tatsächlich meine Werte? Wir sprechen oft von Werten. Und das ist aber etwas, was vielleicht für die wenigsten Menschen, wenn ich jetzt losgehen würde und sagen würde, Gisela, was sind denn deine 2 höchsten Werte in deinem Leben? Dann könnte sie wahrscheinlich nachdenken, aber wenn wir dann dazu kommen, und wie finden die Ausdruck in deinem Leben, dann wird's meistens schon ein bisschen dünner mit der Antwort. Mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Vielleicht auch so etwas, was ist der Sinn, den ich in meinem Leben sehe? Was soll sich durch mich in der Welt vielleicht auch sinnvoll verändern? Darüber ein Wissen aufzubauen und das zu ergründen und auch meine Stärken, was sind meine Stärken? Das hat mich definitiv glücklicher gemacht. Der Weg von der Anwältin hin zur Ausbilderin für positive Psychologie war einer, der stark auf mein Lebensglück eingezahlt hat.
Also du bist, habe ich eben gesagt, quicklebendiges Beispiel dafür, dass Arbeit glücklich machen kann, ne? Kann man so sagen?
Ja. Das kann man definitiv so sagen. Ich bin gestern Abend zum Glück quicklebendig durch die halbe Republik gefahren und nach Hause gefahren durch den Schneeregen und bin hier um 11 angekommen, denn ich habe gearbeitet im schönen Sauerland an 2 Tagen mit 15 Menschen und ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist der schönste Job, den es gibt. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass ich von diesem, von dem ich erzählt habe, was habe ich noch für die Welt zu bieten? Ich kann sagen, eine meiner großen Stärken ist es, Beziehungen herzustellen zwischen Menschen, nicht nur zwischen mir und einzelnen Menschen, sondern zwischen mir und einer Gruppe, aber auch innerhalb der Gruppe tragfähige, positiv unterstützende Beziehungen herzustellen. Das in die Welt zu bringen, macht mich wahnsinnig glücklich. Von daher, ich habe einen Job, der mich mittlerweile sehr glücklich macht. Ich komme auch, und das vielleicht, oft sieht man ja nur das Produkt. Ich komme auch aus einer relativ langen Leidenszeit, was meine Ausbildung angeht. Du hast es gesagt, irgendwie Juristen, Juristinnen scheinen trocken. Auch die Ausbildung war wirklich etwas, wo ich wenig Freude empfunden habe. Und tatsächlich auch viele Jahre in meinem Berufsleben, wo ich immer das Gefühl hatte, es fehlt was. Also auch das eine Kurve des Lebens. Und mittlerweile bin ich dort angekommen, wo ich tatsächlich Freude im Beruf habe.
Ich glaube, da gibt es eine Parallele zwischen uns beiden, oder? Mhm. Genau, weil ich hatte auch eine Leidenszeit hinter mir als Redakteur und bin dann unter anderem zu den VDI, also unter anderem doch im zweiten Schritt zu den VDI-Nachrichten gekommen und bin da richtig froh, zufrieden gewesen. Und jetzt die Frage, braucht man dieses Leiden vielleicht auch?
Ich habe es gestern mit den Führungskräften und Vorständen, mit denen ich arbeiten durfte, beim Mittagessen ein bisschen besprochen. Und ich habe gesagt, also es ging wirklich um Führung, was macht gute Führung aus? Und ich habe gesagt, ich habe in meiner Zeit, in der ich gearbeitet habe, ich hatte Studenten, Studierendenjobs, hatte ich ganz wunderbare Chefs. Ich hatte aber auch Chefs, es waren tatsächlich Männer in dem Fall, aber das ist vielleicht unerheblich für den Moment, wo ich gelitten habe, und ich kann von einem Ausbilder in meiner Referendariatszeit erzählen, der hat tatsächlich zu mir gesagt, Frau Seicher, Sie brauchen gar nicht so nett mit den Augen zu klimpern und mit Ihrem Pferdeschwanz zu wedeln. Das, was Sie hier abliefern, ist einfach große also ist wirklich sehr schlecht. Und das war ein Beispiel für mich, was mich in einer, glaube ich, sehr verletzlichen Zeit meines Lebens auch erwischt hat, wo ich heute noch dran denke und vielleicht denke, ich würde wahrscheinlich nicht mit so viel Vehemenz für eine glücklichere Welt, eine glücklichere Arbeitswelt losgehen, wenn ich nicht auch diese Erfahrung gemacht hätte. Von daher, es gibt diese Polaritäten, und das ist ja vielleicht auch ein Vorwurf, der oft an die positive Psychologie gerichtet wird. Nein, wir sind keine Happyology und es geht nicht ausschließlich um das Gute, sondern es geht darum, alles im Leben auch irgendwie zu integrieren und vielleicht mit einer gewissen Resilienz, auch so ein Wort, was ja eine Sau, die oft durchs Dorf getrieben wird, aber das alles vielleicht mit einer gewissen Standfestigkeit und auch dem Wissen darüber, dass das Leben eine Sinuskurve sein kann, zu integrieren.
Ich weiß nicht, ob du den von mir hochgeschätzten Ökonomen Matthias Binswanger kennst und sein Buch, das ich auch sehr, sehr schätze, Die Tretmühlen des Glücks. Darin schreibt er, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Glück geradezu verhindert. Das Buch ist jetzt schon fast 20 Jahre alt, aber ich meine, es könnte immer noch zutreffen. Demnach würden Leistung und Status in unserer Gesellschaft als Glücksfaktoren betrachtet. Also mehr Einkommen, ein Job im Management, ein dickes Auto, immer noch mehr Zeitersparnis durch die technologischen Möglichkeiten. Also ein ständiges Hinterherjagen hinter dem Glück. Stimmst du dieser These zu?
Absolut. Und wir sprechen auch von der, wir haben über das hedonistische, also dieses vergnügliche Glück schon gesprochen. Wir sprechen auch von einer hedonistischen Tretmühle. Das heißt, wir gewöhnen uns daran, wenn wir dieses Vergnügen, dieses Streben nach den guten Gefühlen sozusagen zu einem Lebensinhalt machen, dann streben wir nach immer mehr und kommen in so eine Tretmühle oder vielleicht so ein Hamsterrad hinein. Von daher, glaube ich, haben wir oft eine falsche Vorstellung von dem, was uns tatsächlich glücklich macht. Denn wenn wir dem hedonistischen oder hedonischen Glück ein anderes Konzept auch aus der griechischen Philosophie und der daneben stellen, dann sind wir beim eudaimonischen oder eudaimonistischen Glück. Und das definiert sich vielmehr als über eine Sinnhaftigkeit, über etwas, wo wir vielleicht auch für das eigene kurzfristige Glücksempfinden manchmal sogar zurückstellen können, um für etwas Sinnhafteres, etwas Größeres oder auch für andere Menschen loszugehen. Insofern, ja, dem stimme ich zu. Und wenn wir uns diesem eudaimonischen, diesem sinnhaften Glück zuwenden, dann ist da sicherlich sehr viel mehr langfristige Befriedigung und sehr viel langfristigeres Lebens- und auch Arbeitsglück zu finden.
Mhm. Die Älteren würden vielleicht, oder der eine oder die eine oder andere Ältere würde vielleicht sagen, also hört auf mit dem Blödsinn Glück bei der Arbeit, Arbeit bleibt Steine klopfen. Schluss aus Nikolaus. Da sind wir auch in der Zeit. Hat sich das Verhältnis zur Arbeit im Laufe der Generation verändert, sodass man heute sagen kann, du sprichst gerade von der Sinnhaftigkeit, dass da schon eine neue Variable, eine neue Variante entstanden ist?
Zunächst möchte ich mal fragen, wer sind die Älteren? Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Ich bin Jahrgang 1975.
Ja, du bist an der Grenze, würde ich mal so sagen.
Ich weiß, und das bringt ja auch eine gewisse Lebensweisheit mit sich. Darüber freue ich mich auch immer. Hat sich sozusagen der Blick auf Arbeit oder dessen, was Arbeit für uns vielleicht auch erfüllen soll, verändert? Da würde ich sagen, ja. Du hast über dieses Thema Leistung auch schon gesprochen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Ältere und vielleicht auch mich eben noch sehr stark angetrieben hat. Wenn ich leiste, also bin ich. Mhm. Wenn ich leiste, bekomme ich Anerkennung. Und ich glaube, dass es sich schon verändert, weil sich äußere Parameter verändern. Ich meine, es gibt wenig Firmenchefs, Firmenchefinnen, Unternehmerinnen, die sich hinstellen können und sagen können, für die nächsten 20 Jahre sind die Gehälter sicher. Wir leben in einer viel agileren, viel komplexeren, sich schneller verändernden Welt. Und da braucht es sicherlich auch einen anderen Blick auf Arbeit. Und was ich erlebe, ist, dass, wenn wir von den Älteren und den Jüngeren sprechen, aber dass Generationen, die danach wachsen, und ich arbeite unter anderem mit minderjährig unbegleitet Geflüchteten, mit Kindern von der 7. bis zur 10. Klasse, mit jungen Erwachsenen, aber in unseren Ausbildungen sitzen eben auch Menschen, die vielleicht schon 70 oder über 70 sind, also die ganze Bandbreite, dass sich das schon verändert, dass diese Suche nach, wenn es die äußere Stabilität nicht mehr so gibt und dieses Wachstum und wenn ich schaffe Häusle baue, wenn ich komme jetzt aus Norddeutschland, aber ich kenne das so aus dem Raum Stuttgart, dass man das sagt, wenn ich diese äußere Sicherheit, dass ich durch meine Leistung zu Wohlstand oder so komme, vielleicht gar nicht mehr habe, dass ich im Inneren doch eine starke Werteorientierung dahin habe, dann soll es mich zufrieden machen und dann brauche ich vielleicht nicht so viel von dem Äußeren, sondern mehr von dem, was mich im Inneren auch zufrieden macht.
Aber das Ganze funktioniert doch nur, wenn beide Seiten das so sehen, also die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. weil das muss ja korrelieren, das muss ja irgendwie harmonieren. Mhm. Sind da beide Parteien auf dem gleichen Stand der Dinge? Also, dass die Arbeit neu bewerten, dass die Werte eine Rolle spielen? Oder
wie? Ich bin jetzt keine Organisationspsychologin, ich bin keine Ökonomin und kann immer so ein bisschen anekdotisch aus meiner Erfahrung berichten, wenn ich in Firmen, in Organisationen bin und dort über Führung spreche oder mit Menschen über Führung arbeite. Und was ich stark erlebe, ist, dass Firmen und Unternehmen, Organisationen sich immer mehr Gedanken machen, zum Beispiel, wie kann ich Fachkräfte halten, wie kann ich Fachkräfte gewinnen und wie kann ich Fachkräfte überhaupt mal auf mich aufmerksam machen und für mich interessieren. Also, dass es immer mehr der Gedanke dorthin geht, was macht uns eigentlich attraktiv, neben der Bezahlung, neben dem Obstkorb, neben dem Tischkicker, um mal so Schlagworte aus New Work zu nennen. Also was braucht es tatsächlich? Und wenn wir, du hattest vorhin nach Parametern von Glück und auch vielleicht von Arbeitsglück gefragt, wenn wir dorthin schauen, dann wissen wir, dass Faktor Nummer eins einer ist, an dem wir schon vorbeigekommen sind, nämlich positiv unterstützende Beziehungen. Also Relationships, ein R, wir finden das gleich in einem Akronym wieder, wie man vielleicht sein eigenes Glück so ein bisschen spinnen oder bauen kann. Also dieses Thema, wie schaffen wir gute, tragfähige Beziehungen, guten Austausch, ist ein Thema, was viele Unternehmen umtreibt und was wir aus der Forschung eben noch wissen. Das gibt noch vier weitere Faktoren, es gibt noch mehr, aber vier gut erforschte weitere Faktoren sind, wie gelingt es uns, ein glückliches Arbeitsumfeld zu schaffen, positive Emotionen hervorzurufen in den Menschen, denn die haben viel für uns im Gepäck. Die erweitern unseren Blickwinkel, die machen uns offener für Diversität, für all das, was wir brauchen, vielleicht auch andere Lösungen auszuprobieren, eine Veränderungsbereitschaft, positive Emotionen. Dann kommt das E, PERMA heißt dieses Akronym, also positive Emotionen, das E steht für Engagement. Wie können wir die Stärken der Einzelnen fördern? Wie können wir Menschen so einsetzen, dass sie wirklich in ihren Stärken arbeiten dürfen? Kurzer Ausflug dazu zu mir. Gib mir Zahlen, Daten, Fakten, gib mir eine Tabelle, hier Excel. Wenn du möchtest, dass sie kaputt geht, gib das alles zu mir. Ich verdrehe die Zahlen, ich mache alles, was dahinter liegt, kaputt. Ich weiß nicht mal, wie ich es mache. Ich kann es einfach nicht gut und es interessiert mich auch nicht. Wenn man mich also auf so eine Position setzen würde, dann würdest du hier einen ganz anderen Menschen erleben, als den du jetzt erlebst.
Kann ich da mal kurz zwischengrätschen? Wir waren eben bei 80 Millionen Bundesbürgern und Bürgerinnen. Dann gibt es ja da auch 80 Millionen Lösungen. Also man müsste ja sehr individuell vorgehen. Ne? Also so dieses eine Gesamtkonzept, Paket, das greift dann womöglich nicht. Ne?
Genau, wenn wir dabei bleiben, dass positive Emotionen, also das E in PERMA steht für Engagement, für Stärken, das R für Relationships, Beziehungen, das M steht für so etwas wie Mattering oder Meaning, Bedeutsamkeit. Und das A steht für so etwas wie Zielerreichung, dann ist das höchst individuell. Was empfindet denn, was sind deine Stärken, wo bist du gut aufgehoben? Und da vielleicht auch im Team mal zu gucken, welche Aufgaben können anders verteilt werden? Oder auch Dinge wie Jobcrafting, mal aktiv sozusagen auf meine Teamleitung oder auf meine Führungskraft zuzugehen und zu sagen, ich habe entdeckt, da gibt es einen Aufgabenbereich, der ist etwas stiefmütterlich behandelt. Mich würde der wahnsinnig interessieren. Dafür würde ich vielleicht ein Aufgabenpaket abgeben. Ich habe auch schon eine Idee. Ich habe schon mit jemandem gesprochen. Das heißt, ja, das ist höchst individuell. Und auch dort möchte ich immer sagen, es sind oft die kleinen Schritte. Das heißt ja nicht, dass ich nur noch Dinge habe, an denen ich mich tagtäglich erfreue. Auch ich muss Buchhaltung machen, muss da relativ genau sein. Ich bin selbstständig, schon seit über 20 Jahren. Auch das gibt es, aber da vielleicht eine Balance zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt ja immer so etwas, erstmal muss ich das machen, was mir nicht leicht fällt, bevor ich zu den Aufgaben kommen darf, die mir leicht fallen. Da auch mal drüber nachzudenken, können wir das vielleicht ein bisschen umdrehen? Darf ich erstmal den Spaß haben, um mich dann vorzubereiten auf das, was mir vielleicht nicht so leicht fällt?
Dass der Kollege das übernimmt, das, was man nicht kann.
Manchmal ist das ja so und der kann es besonders gut. Und wenn es niemanden im Team gibt, dann muss man gucken, wie man die gut verteilt, die Aufgaben. Es gibt Aufgaben, die machen keinen Spaß, die können wir vielleicht auch nicht besonders gut, aber wir können uns da auch reinfuchsen.
Wie merke ich denn, dass ich bei dem Job, den ich habe, nicht glücklich werden kann? Wo muss ich dann Cut setzen?
Ach, ich glaube, da hat man einen ganz guten Kompass. Manchmal geht es mehr um dieses, ich gestehe es mir ein, dass ich hier nicht glücklich bin. Also darauf zu schauen, wie denke ich morgens eigentlich auf dem Weg zur Arbeit oder abends über den nächsten Tag nach? Ist das eher ein, oh, da zieht sich in mir alles zusammen? Wenn ich schon an die Aufgabe denke, wenn ich schon daran denke, dass ein E-Mail reinkommt, dann habe ich ja ein gutes Maß dafür, dass ich dort nicht wahnsinnig glücklich bin. Vielleicht im oder dem an die Seite zu stellen, ist auch der Gedanke, welche Aufgaben machen mich dann besonders glücklich und welche eine kleine Stellschraube, 5% würden es ein wenig besser machen. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Kompass. Ich habe meinen Lebensweg schon geteilt. Das war ja dieser Kompass, der mich hat losziehen lassen, ohne dass ich genau wusste, wenn ich Mediatorin werde, dann stoße ich auf die positive Psychologie, dann werde ich Ausbilderin für positive Psychologie und dann gehe ich an die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport und arbeite dort im Masterstudiengang mit. Das war ja nicht mein Bild, sondern es war ein Kompass, der mir gesagt hat, da gibt es noch was anderes. Und da auch ein bisschen auszuprobieren und ein bisschen entdeckungsfreudig vielleicht zu sein.
Ich habe ChatGPT mal gefragt, was denn Glück bei der Arbeit ist. Und Glück bei der Arbeit entsteht durch eine, Zitat, durch eine Kombination aus Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft. Ich würde dem durchaus zustimmen, aber ich werde jetzt mal ganz unromantisch. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass auch die Kohle stimmen muss. Also die faire Bezahlung ist ja kein unwesentlicher Faktor, oder?
Ja, und wenn du sagst Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft, da finden wir von dem PERMA-Modell halt schon vieles drin. Sinnhaftigkeit ist Mattering Meaning. Inwiefern habe ich das Gefühl, dass das, was ich tue, Sinn macht, dass die Excel-Tabelle, die ich erstelle, tatsächlich auch genutzt werde, bekomme ich da meine Rückmeldung. Selbstverwirklichung ist, kann ich meine Stärken ausleben? Kann ich auch meine Stärken ausleben? Gemeinschaft ist das R wie Relationships. Und wenn du fragst, und wie spielt da die Kohle mit rein? Es gibt Studien, die haben so Sättigungspunkte gefunden, also dass ab einem gewissen Betrag uns mehr Geld nicht auch entsprechend mehr glücklich macht. Die lagen mal bei so 75.000 Dollar, andere Studien haben 90.000 Dollar, da geht es immer um Jahresverdienst gefunden. Andere Studien haben solche Sättigungspunkte nicht gefunden. Was wir wissen ist, je weniger Geld ein Mensch zur Verfügung hat und sich dann auch, und so leben wir halt, wir leben nicht in einer Tauschgesellschaft, sondern in einer Bezahlgesellschaft, sich Gedanken darüber machen muss, was ist, wenn die Waschmaschine wieder kaputt geht? Kann ich mir noch eine neue leisten? Was ist, wenn der 25. des Monats kommt? Kann ich noch Lebensmittel für meine Familie kaufen? Dann macht mehr Geld glücklich. Ab einem bestimmten Punkt macht es nicht mehr entsprechend glücklicher. Sonst wären wir in einer Gesellschaft, in der es doch vielen Menschen finanziell sehr gut geht, alle ja wahnsinnig glücklich.
Du kennst ja den Begriff der German-Angst. Demnach gibt es eine deutsche Tendenz oder Tradition, kann man vielleicht sagen, zum Pessimismus. Mhm. Also die Eigenart vielleicht auch, die deutsche Eigenart, dem Glück nicht recht über den Weg zu trauen. Ist das tatsächlich deutsch? Gibt es da andere Kulturen, die da anders drauf sind? Oder ist das Schubladendenken, das eigentlich gar nicht mehr in die Zeit gehört?
Also wenn du mich da nach der Forschung fragst, dann gibt es, glaube ich, keine tatsächlichen Belege. Wir sehen ja immer wieder, im März kommt der World Happiness Report raus und dann können wir immer schauen, wo stehen die Deutschen im Vergleich zu anderen Nationen. Dann sehen wir Nationen weit oben, wo immer die Skandinavier, ne, die Finnen, die Finninnen und Finnen, von denen wir auch wissen, dass es ja eine hohe Depressionsrate zum Beispiel in diesem Land gibt. Und was dort tatsächlich den Optimismus vielleicht noch ein bisschen stärkt, sind Faktoren wie, inwiefern habe ich das Gefühl, in eine gute Gemeinschaft eingebunden zu sein? Inwiefern habe ich das Gefühl, ich kann mich sozial sozusagen auch auf meinen Staat verlassen? Oder auch Dinge wie vorhandene Korruption, keine Korruption spielen dort erheblich mit rein, dass sozusagen diese Länder immer hoch ranken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass im Deutschen oder wir Deutschen, ich bin ja auch Deutsche, dass Pessimismus salonfähiger ist, als zu sagen, ich bin glücklich und ich schaue auch mal auf das, was jetzt ist, weil im Moment ist alles gut, wenn ich hier rausgucke, es ist vielleicht grauer Himmel, aber ich lebe in Frieden. Ich weiß, dass ich mir Brot und Grundnahrungsmittel und auch Luxusgüter, also in meiner Form von Luxus, leisten kann. Dankbarkeit spielt da eine ganz große Rolle, vielleicht auch auf das zu schauen, was uns, was schon da ist.
Wenn du jetzt, du hast ja auch schon viele Antworten eigentlich auch schon gegeben, auch teilweise auf diese Frage, die jetzt kommt. Wenn du einen neuen Job suchen würdest, als Ingenieurin, dich mal den Job zu wechseln, mal eben für ein paar Sekunden. Was wäre dir wichtig, um den Wunsch nach Glück realisieren zu können? Jetzt sind wir wieder bei den Parametern.
Absolut. Ich würde heute sehr stark darauf, auf mein Bauchgefühl achten, wenn ich zum Beispiel in ein Bewerbungsgespräch gehe, habe ich das Gefühl, dass ich mit meiner Führungskraft oder mit den Menschen, mit denen ich dort sprechen darf, auf einer Wellenlänge bin, im Sinne von, sind die Werte, ist das, was mir wichtig ist? Bei mir wäre es zum Beispiel, es braucht eine gewisse Leichtigkeit in der Zusammenarbeit. Es braucht auch eine gewisse, ich habe es mal Hoffnungsfreude genannt, also ein gewisses, ja, wir werden irgendwie etwas zusammen erledigen und schaffen können. Da würde ich ganz stark darauf achten, ist das, was mir wichtig ist, spiegelte sich das dort zum Beispiel wieder? Ich würde auch mich mal mit meinen Stärken beschäftigen, weil 70-80% der erwachsenen Menschen befragt nach ihren Stärken können darauf ad hoc keine Antwort geben. Das heißt, ich würde mich mal damit beschäftigen, was kann ich gut, wie gehe ich die Dinge an, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein, um dann so ein bisschen abzuschätzen, werde ich das dort wohl einsetzen können, werde ich meine Werte dort wiederfinden können. Und ansonsten sage ich immer, auch aus meiner Zeit als Anwältin und jetzt als jemand, der vielleicht Arbeit ein bisschen besser machen möchte, eine Probezeit ist wirklich dazu da, sich auch mal auszuprobieren und gegenseitig zu schauen, schafft es, passt es, schaffen wir das gemeinsam, ja, diese Dinge. Passt das auf deine Frage?
Das passt, ja, genau. Mhm. Treibt die Menschen denn um, wenn du jetzt aus deiner Praxis als Coach erzählst, was sind die Probleme, die die Leute beschäftigen? Und du bist jetzt auch schon ein paar Monate im Amt, in Amt und Würden, was das angeht, genau, also du hast auch Vergleichsmöglichkeiten.
Was treibt die Menschen um? Es ist tatsächlich die eigene Zufriedenheit und oft diese Idee von irgendetwas fehlt. Ich kann gar nicht so recht einen Griff dran kriegen. Ich habe alles, das ist ja auch tatsächlich der Ursprung der positiven Psychologie, der reicht weit zurück, aber es ist eine relativ junge Forschungsrichtung vor 25 Jahren. Wir haben immer bessere Lebensbedingungen und gleichzeitig einen höheren Stand an psychischen Erkrankungen, an Psychopathologie. Und die Menschen treibt weniger um grundlegende, also äußere Umstände, kann ich mir etwas leisten, sondern es gibt in mir irgendetwas, das sich wie eine Leere anfühlt. Es gibt in mir irgendetwas, das ich nicht so recht greifen und füllen kann. Und es kommt in unterschiedlichen Gewändern daher. Ne? Also ich bin unzufrieden in meinem Job. Ich habe Ärger mit meinem Partner, meiner Partnerin. Ich habe ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern. Führungskräfte sagen halt vielleicht, boah, mit meiner Führungskraft oder mit meiner Unternehmensleitung bin ich nicht zufrieden. Und letztendlich lässt es sich oft darauf sozusagen eindampfen oder wenn wir an den Kern der Dinge kommen, ich brauche ein Wissen über mich selbst, ich muss wissen, was mich glücklich macht, was mich ausmacht, um dann sozusagen mich durch meine Umwelt auch gut navigieren zu können.
Inwieweit spielt denn der Lebensstil, Lebensstil durchaus auch, aber der Lebensstil, inwieweit spielt der eine Rolle? Also Ernährung zum Beispiel oder Bewegung?
Da sind wir tatsächlich, würde ich sagen, ja noch irgendwie in den Anfängen. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal von der Darm-Hirn-Achse gehört hast oder wenn es darum geht, zu schauen, in wo werden bestimmte Hormone gebildet, welche sind Muskeln endokrin, also können Muskeln dazu beitragen, sozusagen unseren Hormonhaushalt auf ein besseres oder schlechteres Level zu bringen. All solche Dinge, was wir wissen, ist, genügend Bewegung am Tageslicht hilft. Ihr kennt wahrscheinlich, oder viele auch der Hörer, Hörerinnen kennen das, Sitzen ist das neue Rauchen. Also wir sind nicht dazu da, um zu sitzen, wir sind dazu da, um uns zu bewegen. Diese 10.000 Schritte, das war mal ein Marketing-Gag. Aber wir brauchen schon viel Bewegung an der frischen Luft. Nahrung, ne, prozessiertes Essen. Ich esse das auch sehr gerne, ich esse total gerne Zucker. Und gleichzeitig weiß ich, es ist nicht gut für mich. Also auch dort mal wieder so ein bisschen das Augenmerk hinzurichten. Und ich finde dafür Social Media ja toll. Es gibt so viele tolle Kanäle, denen man folgen kann. Und das ist auch immer die Idee, finde ich, wenn wir über Algorithmen zum Beispiel nachdenken, wem folge ich eigentlich, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Ich habe aufgehört, Nachrichtenkanäle zu konsumieren. Ich mache das allerhöchstens einmal am Tag und auf keinen Fall morgens. und nur in einer bestimmten Zeit. Es macht mich nicht glücklicher zu wissen, welcher Autokrat, welcher Politiker, welche Politikerin gerade was wie irgendwie sagt. Es reicht, wenn ich einmal am Tag informiert bin. Das hat meiner Psyche tatsächlich auch nicht gut getan. Es tut mir viel besser, rauszugehen und mich 10 Minuten zu bewegen.
Also zur Ernährung, eine persönliche Geschichte. Ich habe an beiden Schultern Arthrose und gestern hat mir ein Experte gesagt, dass das sehr von der Ernährung abhängt. Und natürlich hat er alles das aufgezählt, was ich nicht mehr zu mir nehmen darf, was mir schmeckt. Das hat mich nicht gerade glücklich gemacht. Aber das wäre jetzt ein blöder Abschluss, dieses
Gespräch. Da sind wir beim eudaimonischen Glück. Manchmal muss man in die Sinnhaftigkeit investieren, um dann vielleicht auch wieder körperlich gut dazustehen.
Gut, vielleicht zum Schluss noch, also abschließend gerne, stelle ich gerne die Frage oder fordere mein Gegenüber auf, so 3, 4, 5, 6 der heißesten Tipps, wie ich glücklich werden kann. Vielleicht auch in Klammern bei der Arbeit.
Ich fange mal mit dem unbeliebtesten Tipp an, das Handy auszustellen. Es gibt eine ganz neue Studie in diesem Jahr rausgekommen, die tatsächlich mal probiert hat. Und da ist vielleicht der Tipp gar nicht mehr so unbeliebt. Was passiert denn, wenn wir mal für 2 bis 4 Wochen das mobile Internet ausstellen? Also die Menschen hatten Zugang auf das Internet an ihren Rechnern, an ihren PCs, aber nicht mehr in der Hosentasche. Und was man tatsächlich gemerkt hat, ist, zahlte stark auf das subjektive Wohlbefinden ein. Das ist stark gestiegen. Auf die psychische Gesundheit hat es eingezahlt, wenn wir dieses mobile Internet blockieren. Und auch unsere Aufmerksamkeit, also die Konzentrationsspanne ist gestiegen. Tipp 1 wäre, echt mal auf den eigenen Smartphone-Konsum zu achten. Und ich weiß, total unbeliebter Tipp. Ich muss mich ständig an meine eigene Nase fassen. Es gibt kleine Tricks, wie das Display mal auf schwarz-weiß zu stellen oder für eine Zeit einfach mal das mobile Internet auszustellen. Man kann alles nutzen, ne? SMS, man kann telefonieren, nur nicht das mobile Internet. Das wäre ein Tipp, den ich hätte. Den 2. habe ich sicherlich auch schon erwähnt, sich mal mit den eigenen Stärken zu beschäftigen. Es gibt tolle Stärken-Coaches da draußen. Es gibt tolle Testverfahren, wie zum Beispiel den Gallup Strength Finder oder auch den VIA, also VIA Charakterstärken-Test. Der ist zum Beispiel gratis. Gallup Strength Finder muss man bezahlen. Und das mal mit jemandem durchzusprechen oder noch viel niedrigschwelliger einzusteigen und mal 5 Menschen eine E-Mail oder eine SMS zu schicken, denn wir haben ja das mobile Internet ausgestellt, und zu sagen, was würdest du sagen, welche 5 Dinge machen mich aus, was sind wirklich meine Stärken und wo hast du die mal bei mir erlebt? Einfach mal zu hören, was denken denn andere und sich so auf die Suche nach den eigenen Stärken zu machen. Wäre so ein 2. Tipp. Und der 3. Tipp, das haben wir auch schon gehabt, hat viel damit zu tun mit dem Nachrichtenkonsum, aber auch mit dem, wie nutze ich die Zeit stattdessen? Gehe ich mal raus? Bin ich draußen, bewege ich? Finde ich eine Art, mich zu bewegen, die mir auch Spaß macht? Ich würde so gern Sport machen. Aber vielleicht sind es tatsächlich mal 5000 Schritte am Tag. Finde ich irgendeine Art der Bewegung draußen im Tageslicht, an der ich Freude finde? Und das hat einen erheblichen Einfluss auf unser Wohlbefinden.
Liebe Dorothee, dann bleibt mir nur noch übrig, dir herzlich zu danken, dir schöne Festtage zu wünschen und weitere 50 glückliche Jahre zu wünschen. Das bleibt mir noch und wir sehen und hören voneinander. Bis dann. Ciao.
Herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Danke auch für deine Neugier.